Vor knapp 2 Jahren, im Dezember, waren meine Familie und ich in Thailand im Urlaub. Es war wunderschön und irgendwann kam der Tag, dass wir zurückfliegen sollten. Und der Rückflug ging über Bangkok, Istanbul, Stuttgart. Und meine 2 Kinder waren damals 3 und 5. Und so machten wir uns auf den Weg zum Flughafen. Und wir saßen dann so schön im Flugzeug 12,5 Stunden nach Istanbul, kamen dort an. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das so ist mit 2 kleinen Kindern und so einem langen Flug. Man ist dann ziemlich müde. Es war dann so 23 Uhr in Istanbul, als wir ankamen. Und wir irrten so auf dem Flughafen rum. Ich guckte auf die Zeit und merkte, wir haben 2,5 Stunden ungefähr Zeit zum Überbrücken und dann fliegt der Flieger nach Stuttgart endlich. Und irgendwann suchte ich so das Gate und merkte, irgendwie dieses Gate, wo wir hin sollen, das gibt es hier gar nicht. Und dann wurde ich so ein bisschen nervös und fragte meine Frau, Dina, du, kannst du mal mit mir helfen, irgendwie suchen, wir finden das Gate nicht. Und dann gucken wir weiter und merken, nee, das gibt das ganze Terminal gar nicht an diesem Flughafen. Dann denke ich so, das gibt's doch nicht. Ich gucke auf das Ticket und sehe Istanbul. Und dann sehe ich hinter diesem Istanbul so eine kleine Abkürzung. Und dann merke ich, oh shit, es gibt in Istanbul 2 Flughäfen. Und dann wurde mir deutlich, warum der Ticketpreis so günstig war. Weil man nämlich in Istanbul umsteigen musste zu einem anderen Flughafen. Und dieser andere Flughafen ist so ungefähr 1,5 Stunden entfernt. Und jetzt hatte ich 2 kleine Kinder, todmüde, 23 Uhr. Und ich wusste, wir müssen irgendwie diesen Flieger kriegen. Also alles organisiert, mega stressig. Geguckt, wie kann man da irgendwie so einen Transfer-Shuttle hinkriegen und so weiter. Sind dann da hingeheizt, völlig gestresst angekommen, hatten noch kurz 1/2 Stunde Zeit, um uns zu orientieren, neu einzuchecken. Und wir haben den Flieger gekriegt. Und ich stand dann da am Flughafen, an dem 2. Flughafen in Istanbul und habe gedacht, sowas passiert mir nie wieder. Also wenn das mal eine Erfahrung ist, die hat sich eingebrannt, so einen Stress gebe ich mir nicht nochmal. Nächstes Mal wirklich genau gucken, gibt es in diesem Ort 2 Flughäfen. Ein 1/2 Jahr später hatte meine Tante Geburtstag in Frankreich. Und so flogen wir nach Bordeaux, haben dort die Hochzeit gefeiert, war wunderschön, haben noch ein bisschen Urlaub gemacht und dann wollten wir zurückfliegen. Von Bordeaux nach Paris und von Paris nach Stuttgart. Und ich kam in Paris an mit meiner Familie, es war 16 Uhr ungefähr, wieder so gute 2 Stunden Aufenthalt, sehr entspannt und fröhlich und irgendwann merkten wir wieder, hier gibt es dieses Terminal nicht. Und dieses Mal dachte ich schon, das darf nicht wahr sein. Und dann guckte ich genauer und ich wusste schon, wo ich gucken muss, nämlich hinter dem Paris auf die Abkürzung. Und genau so war es. Es stellte sich heraus, auch Paris hat 2 Flughäfen. Und ich hatte wieder nicht darauf geachtet, dass es vielleicht deshalb so billig war. Und so mussten wir um 16 Uhr durch den Feierabendverkehr durch komplett einmal Paris durchfahren, weil der andere Flughafen ist auf der anderen Seite von Paris. Und ihr könnt euch vorstellen, was für ein Stress in diesem Bus zusammengezwängt, die 2 Kids, die ganze Zeit auf die Uhr geguckt. Und dann kamen wir an und haben den Flieger gekriegt und ich habe mir gesagt, sowas passiert mir nie wieder. Diesmal habe ich wirklich was gelernt. Kennt ihr das? Dass du exakt dieselbe Situation 2-mal, 3-mal erlebst und jedes Mal das Gefühl hast, danke Herr, jetzt habe ich meine Lektion gelernt. Und nächstes Mal steckst du in derselben Situation und denkst, das gibt's doch nicht. Das kenne ich doch von irgendwoher. Ich glaube, den Jüngern ging es ganz genauso. Die hatten nämlich auch so eine Situation, die hat mich in den letzten Wochen echt beschäftigt, weil denen ist sogar 3-mal dasselbe passiert und die haben nichts dabei gelernt. Und ich möchte gern darauf eingehen, was diese Jünger erlebt haben und wie Jesus dann darauf reagiert. Und ich glaube, das, was die Jünger nicht gecheckt haben, ist was ganz Wesentliches über Gott. Und Jesus bringt ihnen dann darüber was bei und das möchte ich gern mit euch anschauen. Ich glaube, die Jünger haben sich ganz ähnlich gefühlt wie ich in Paris am Flughafen. Und zwar waren die unterwegs mit Jesus, es war enorm viel los und die waren sehr gestresst, sodass Jesus gesagt hat, hey, ihr habt nicht mal Zeit zu essen, so viel ist hier los. Deshalb zieht euch mal doch zurück an einen öden Ort, an einen einsamen Ort und ruht euch ein bisschen aus. Und dann wollten sie das machen, aber dann haben sofort schon wieder die Leute mitgekriegt, wo Jesus ist und sind alle zusammengeströmt oben am See Genezareth. Und sofort waren es wieder 100 Leute, 1000 Leute, 2000 Leute. Und es wurden riesen Menschenmengen. Damals hatten die Dörfer ungefähr 300 Einwohner. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wenn da mehrere tausend Leute zusammenkommen, das sind viele, viele Dörfer. Und die sammeln sich und wollen alle Jesus hören. Und Jesus fängt an zu lehren und zu sprechen. Und mittlerweile sammelten sich ungefähr 5000 Leute. Nur Männer. Das heißt, wir können davon ausgehen, wenn noch Frauen und Kinder dabei waren. Und die Kinder haben Die Frauen haben damals deutlich mehr Kinder gekriegt als wir heute. Also man kann fast mit über 10.000 Leuten rechnen. Und die sind jetzt um Jesus rum und dann kommt irgendwann der Punkt, ihr kennt die Geschichte, dass die Jünger sagen, hey, jetzt müssen die doch mal nach Hause gehen. Die haben alle Hunger und wir können die auf keinen Fall versorgen. Wir haben hier nichts. Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Und dann sagt Jesus, okay, dann fangt doch mal an mit diesen 5 Broten und 2 Fischen, gebt sie mir. Und er bricht die und er dankt und guckt. Und dann teilt er sie den Jüngern aus und die Jünger teilen es diesen Menschen aus. Und er lässt die Menschen sitzen in 100er Gruppen und 50er Gruppen. Stellt euch das einfach mal kurz vor eurem inneren Auge, wie das aussah. So wahrscheinlich knapp 10.000 Leute in 100er Gruppen und 50er Gruppen. Wie viel Platz man dafür braucht, da reicht so eine Wiese nicht. Und dann sitzen die da jetzt alle und dann steht jetzt Jesus da vorne und bricht und bricht und bricht. Das ist schon irgendwie eine total verrückte Situation, oder? Und dann gehen die Jünger immer und bringen dieses Brot und bringen die Fische und irgendwie nach wahrscheinlich Stunden, ich weiß ja nicht, wie lange das gebraucht hat, bis man das alles austeilt, stell euch mal vor, die sind Kilometer gelaufen, hin und her und hin und her. Irgendwann haben sie tatsächlich festgestellt, sind alle satt. Und ich kann mir vorstellen, als sie alle satt waren und die Jünger losgezogen sind und noch aufgehoben haben, was übrig geblieben ist, 12 Handkörbe voll mit Brot und noch ein paar Fische. Dass sie sich gesagt haben, so wie ich in Istanbul beim ersten Mal, boah, ich habe echt was gelernt heute über Gott. Bei Gott gibt es genug. Nicht nur das, sondern Gott versorgt uns. Ich weiß nicht, was sie sich überlegt haben. Aber ich bin mir sicher, sie haben irgendwie gemerkt, okay, also wenn wir nochmal so eine Situation haben, dann werde ich sicherlich vertrauen. Ja? Könnt ihr euch das vorstellen? Kennt ihr solche Situationen, ihr erlebt was mit Gott und habt irgendwie das Gefühl, ah, ich habe so richtig was gelernt fürs Leben. Ich habe gelernt, wie Gott ist und ich habe irgendwie gelernt, wie ich ihm vertrauen kann. Und dann ist es so interessant, weil, wie wenn der Schreiber des Markus-Evangeliums sehr viel Humor hat, genau 2 Kapitel später haben wir sozusagen fast exakt dieselbe Situation. Wieder sind die Leute da und hören Jesus zu und es sind viel zu viele Leute und dann sagt Jesus in Markus 8, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage sind sie hier und harren bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten. Und einige von ihnen sind von weit her gekommen. Und dann antworteten ihm seine Jünger, woher wird jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen können? Haben die was gelernt? Witzig, oder? Irgendwie, du liest es und denkst so, hey, seid ihr eigentlich behämmert? Ihr habt doch genau das exakt selbe gerade erlebt, nur dass es jetzt sogar noch ein bisschen vorteilhafter ist, weil jetzt sind es nicht 5.000 Männer, sondern nur wie viele? 4.000. Aber sie haben genau das gleiche Problem und Jesus macht genau das gleiche wie vorher. Er sagt, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sagten 7, diesmal haben sie 7 Brote. Und er gebietet der Volksmenge, sich auf der Erde zu lagern und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie, gab sie den Jüngern, damit sie sie vorlegten und sie legten sie der Volksmenge vor und sie hatten einige kleine Fische und sie aßen und wurden gesättigt und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe. Es waren aber etwa 4.000. So, jetzt haben wir den Paris-Moment. Diesmal ist wirklich klar für die Jünger, okay, Jesus, wenn es um Brot geht und um Menschen geht und um Versorgen und satt werden, wir haben es jetzt gecheckt. Haben Sie es gecheckt? Lest einfach weiter. Direkt danach heißt es, er stieg mit seinen Jüngern in das Boot und kam in die Gegend von Dalmanuta und so weiter. Dann kommen die Pharisäer und streiten mit ihm. Und dann heißt es in Vers 14, und die Jünger vergaßen, Brot mitzunehmen. Und außer einem Brot hatten sie nichts bei sich auf dem Boot. Und Jesus gebot ihnen und sprach, seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und dann überlegten die Jünger miteinander, das sagt Jesus deshalb, weil wir keine Brote dabei haben. Ah, irgendwie ist es so wohltuend. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass der Schreiber des Markus-Evangeliums Humor hat, weil der kannte ja auch die Jünger. Und wir merken, deswegen habe ich diesen Schlauch mitgebracht. Es gibt Dinge, da wollen wir, dass da vorne Wasser rauskommt, aber wir stehen einfach auf dem Schlauch. Kennt ihr das? Und du fragst dich die ganze Zeit, warum kommt da nichts, warum kommt da nichts? Und merkst nicht, dass du selber irgendwas einfach nicht checkst, was hier gerade passiert. Und das ist so eine Auf-dem-Schlauch-Stehen-Situation der Jünger. Die verstehen nicht, wie das ist bei Gott mit Brot, wie es bei Gott ist mit Versorgung. Und jetzt kommt eben diese spannende Stelle, wo Jesus darauf reagiert. Wir haben jetzt dreimal die fast exakt selbe Situation und jetzt reagiert Jesus. Und darüber will ich mit euch ein bisschen nachdenken in dieser Predigt, weil ich glaube, dass wir selber auch das sehr gut kennen, was Jesus hier anspricht. Und zwar sagt er dann, er erkannte es, also dass sie darüber nachdachten, wir haben keine Brote, deswegen sagt Jesus das. Und dann sagt Jesus, was überlegt ihr, weil wir keine Brote haben, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht? Und Ohren habt ihr und hört nicht? Und erinnert ihr euch nicht, als ich die 5 Brote unter die 5000 brach, wie viele Handkörbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sagten zu ihm, wie viele? 12. Als ich die 7 Brote unter die 4000 brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Und sie sagten, 7. Und er sprach zu ihnen, versteht ihr noch nicht? Was macht Jesus? Ich habe es hier gerade mal aufgezählt. Was bedeutet diese 9? Was macht Jesus? 9-mal. Er stellt 9 Fragen. Ist euch das aufgefallen? Wir haben ganz oft den Eindruck, dass Jesus jemand ist, der uns sagt, wie es ist. Und der uns klare Anweisungen gibt. Und dass Gott uns irgendwie dabei hilft, was zu verstehen. Was macht Jesus? Er stellt ihnen 9 Fragen zu dieser Situation. Und fragt sie, versteht ihr noch nicht? Er fängt an, die erste Frage ist, versteht ihr noch nicht, begreift ihr noch nicht? Und er hört auf, die letzte Frage ist, versteht ihr noch nicht? Und jetzt ist meine Frage an euch, was verstehen denn die Jünger nicht? Was ist es denn, was Jesus relativ wild macht, weil die Jünger das einfach nicht checken? Wo, in welcher Hinsicht stehen die Jünger auf dem Schlauch? Was würdet ihr sagen? Was verstehen die nicht? Ihr dürft gerne mal rausrufen. Gott ist der Versorger, okay. Was könnte das noch sein? Dass Gott allmächtig ist? Was begreifen sie nicht? Sie vertrauen nicht? Ah, super. Ihr sagt nämlich genau die Dinge, die ich auch dachte. Und ich glaube, es geht um was anderes. Ich glaube, es geht weder um Versorgung, ich glaube, es geht weder um Vertrauen, noch um Allmacht. Ist alles auch natürlich irgendwie richtig. Aber ich glaube, es geht Jesus eigentlich um was anderes. Und wir können das im Text selber lesen, was er will, dass die Leute checken. Und zwar fragt er 2 ganz konkrete Fragen. Er fragt nicht, hat euch Gott versorgt? Oder er sagt nicht, könnt ihr Gott vertrauen? Sondern was fragt er ganz genau? Was fragt er dann in der Mitte? Er fragt, erinnert ihr euch nicht, als ich die 5 Brote unter die 5000 brach, wie viele Handkörbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Und das ist die einzige Frage, wo er sie antworten lässt. Er fragt sie nach was? Nach dem, was übrig war. Er fragt sie nach den Handkörben. Hier sind 7 Brote drin, hier müsst ihr euch 12 reindenken, die sind da nicht drin, aber er will wissen, wie viel war übrig. Warum will er das wissen? Was sollen die verstehen? Jetzt pass mal auf. Ist es so, dass es ihm darum geht, dass es bei Gott genug ist? Sollen die das checken? Ist es bei Gott genug? Es ist mehr als genug. Macht es einen Unterschied? Macht es einen Unterschied, ob ihr irgendwo hingeht auf eine Feier und die sagen, hey, wir haben 20 Leute eingeladen und wir haben 20 Bier, ist genug für jeden da? Oder ob ihr da hingeht und die sagen, wir haben 24 Kästen Bier, ist es mehr als genug. Ein großer Unterschied, oder? Manche wissen gar nicht, wovon ich rede, aber die Männer schon. Jesus fragt, versteht ihr noch nicht, begreift ihr noch nicht, Augen habt ihr und seht nicht, Ohren habt ihr und hört nicht? wie viel Handkörbe habt ihr aufgesammelt? Er will ihnen eine Lektion darüber beibringen, dass es bei Gott nicht nur genug gibt, sondern mehr als genug. Es geht um Überfluss. Es geht Jesus darum, was die Jünger nicht verstehen in diesen ganzen einzelnen Situationen. Sie verstehen nicht, dass sie einem Gott des Überflusses dienen. Nicht einem Gott des Genug, sondern einem Gott des mehr als genug. Und dann dachte ich, als ich das so angeschaut habe, habe ich erstmal gedacht, interessant, weil ich dachte eigentlich immer, in diesen Geschichten geht es um was anderes. Ich dachte auch, es geht irgendwie um Versorgung und Vertrauen, das stimmt natürlich auch. Aber ich glaube, es geht wirklich im Kern um diese Frage, wie viel ist übrig geblieben? Und dann habe ich gemerkt, ich glaube, das ist was, was nicht nur den Jüngern schwerfällt. Das ist irgendwie eine Lektion über Gott und über diese Welt, in der wir leben, über unser Universum, die wir heute nach 2000 Jahre später immer noch so stellen, diese Frage. Ist es genug? Ist es mehr als genug? Hat es für mich alles, was ich brauche? Und ich glaube, dass es, zumindest wenn ich mein Leben angucke, mir ganz ähnlich geht, dass ich im Hinblick auf diese Sache total oft auf dem Schlauch stehe. Wir saßen gestern am Tisch und das fängt bei den kleinsten Sachen an. Meine Tochter Ronja, wir essen Wassermelone, die liebt Melone, wir essen irgendwie so viel Melone, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll mit der ganzen Melone. Und dann schneiden wir die Melone, eine ganze Melone. Wir sitzen zu dritt am Tisch, Leonard, ich und die Ronja. Und Ronja fängt an zu essen und wir hatten die eine Hälfte geschnitten und ich sah schon so, wie sie die Melone isst. Und dann wollte ich die andere Melone aufschneiden und schnitt sie auf und nahm mir ein Stück und dann sagt sie, halt! Sag ich, warum? Sie so, das reicht nicht. Sag ich, für wen reicht das nicht? Für mich. Ich so, Ronja, ich muss echt kurz so schütteln. Da lag eine komplett aufgeschnittene halbe Melone und sie hatte ihren ganzen Teller voll mit Melonenschnitze. Aber sie hatte die tiefe Überzeugung, wenn ich jetzt einen Schnitz nehme, reicht nicht für sie. Und dann als guter Papa, was mache ich? Ich habe erstmal gar nichts gemacht. Ich habe gesagt, dann ess mal. Und dann habe ich sie am Ende, weil ich wusste, ich predige heute, gefragt, so Ronja, jetzt gucken wir mal auf den Tisch, wie viel ist denn übrig? Und dann war da halt einfach fast die ganze halbe Melone, die ich geschnitten hatte, war übrig. Da habe ich gemerkt, es ist so tief in uns drin. Diese völlig unbegründete Sorge, dass es nicht genug ist. Und dass wir in einem Universum des Mangels leben. Dass wenn wir teilen, dass es nicht reicht. Und deshalb, glaube ich, machen diese Jünger die Erfahrung dreimal. Und deswegen machen wir sie auch so oft. Und ich glaube, das, was Jesus uns heute sagen will und was er uns beibringen will, ist, dass Gott ein Gott des Überflusses ist. Ein Gott, bei dem es mehr als genug gibt. Wenn dir das schwerfällt zu glauben, will ich dich einfach mal, Jesus sagt ja so schön, er erinnert sie, erinnert ihr euch nicht? Ich will dich mal fragen, erinnerst du dich, wie dein Leben angefangen hat? Erinnerst du dich daran, was bevor du auf die Welt kamst, da war? Bist du aus dem Mangel entstanden oder aus dem Überfluss? Also jetzt mal ganz biologisch. Ja? Wir sind ja alle irgendwie aus Samenzellen entstanden. Gab es da ein paar wenige und du hattest irgendwie so, gab es Glück? Oder wie viele gab es denn ungefähr? Wer weiß das? Wie viel Millionen Überfluss-Samenzellen gab es, aus der du entstanden bist? Ich habe mal geguckt, es heißt so durchschnittlich, je nach Mann, 20 bis 60 Millionen. Dein Leben hat mit einem absolut verrückten Überfluss angefangen. Viel zu viel. Glaubst du, dass wenn dieses Leben beginnt und du auf die Welt kommst, dass dieser Überfluss plötzlich vorbei ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das ein Bild dafür ist, wie Gott ist. Dass es mehr als genug gibt. Wir wohnen in Heimerdingen und gerade ist Apfelsaison. Und überall hängen die Apfelbäume voll und Zwetschgenbäume. Und du läufst da vorbei und du siehst, so viel geht einfach kaputt, weil die Leute nicht wissen, was sie damit machen sollen. Vor allem in Heimerdingen. Da hat jeder dann noch extra Obstwiesen und so weiter. Und du läufst da vorbei und du merkst, es ist einfach Überfluss. Es ist mehr als genug. Du könntest mit den Apfelbäumen die ganze Region Stuttgart locker satt kriegen, wenn du nicht Apfelsaft draus machst. Es gibt mehr als genug. Und das erleben wir immer wieder im Neuen Testament, dass Gott ein Gott des Überflusses ist. Wenn er Wasser zu Wein verwandelt, macht er das so, dass es für jeden ein Viertel gibt? Nee, hunderte Liter Wein stehen nachher da in der Hochzeit von Kana. Wenn Jesus Petrus Fische fangen lässt, wie ist das? Für jeden ein Fisch? Oder ist das Netz so voll, dass es anfängt zu reißen? Achtet mal drauf, auf diese Spur, die Gott legt, dass es immer viel zu viel ist, dass die gar nicht wissen, was sollen wir damit machen. Und es sagt was aus darüber, wie Gott ist. Und jetzt will ich darauf zu sprechen kommen, was das mit uns zu tun hat und wie uns das beeinflussen kann oder was das mit uns macht. Denn die große Frage ist ja, die Jünger haben ja jetzt eine Erfahrung gemacht, dass Gott mehr als genug hat mit den Broten. Und beim nächsten Mal haben sie es schon wieder vergessen, dass Gott ein Gott des Überflusses ist. Warum glaubt ihr, haben die Jünger das nicht wahrnehmen können, was Gott getan hat? Jesus spricht sie ja auf ihre Augen an. Er sagt, Augen, ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Was glaubt ihr, warum fällt es uns oft so schwer, diesen Überfluss wahrzunehmen? Was würdet ihr sagen? Ich glaube, wenn wir jetzt an die Geschichte von den Jüngern denken, das ist außerhalb ihrer Denkbox, dass man mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Leute versorgen kann, das ist außerhalb von ihren Glaubenssätzen. Und dann machen sie die Erfahrung, dass es aber funktioniert. Und jetzt ist die Erfahrung da, ich habe was erlebt, aber der Glaubenssatz ist auch immer noch da. Und was ist stärker? Was ist stärker, ihre Erfahrung oder ihr Glaubenssatz? Ihr Glaubenssatz. Ist doch völlig verrückt, oder? Ihr, die ihr heute hier sitzt, ihr habt verrückte Erfahrungen des Überflusses und der Versorgung mit Gott gemacht. Und die hält so lange, bis die nächste Situation kommt, wo euer Glaubenssatz kommt und sagt, menschlich ist das nicht möglich. Und dann begründen wir ganz oft unseren Unglauben, dass wir sagen, ja, das ist halt eine mangelnde Erfahrung, die ich habe. Stimmt nicht. Die Jünger haben das doch erlebt. 2x sogar. Und deshalb habe ich mich gefragt, jetzt im Hinblick auf das Praktische, was ich euch mitgeben will, wie kommt es denn dazu, dass wir diesen Überfluss von Gott her anfangen zu glauben und darin zu wandeln? Und dann dachte ich erst am Anfang so, ja, okay, wir müssen halt unser Denken verändern. Aber ich glaube, das fällt uns unglaublich schwer, unser Denken einfach so zu verändern. Was haben denn die Jünger gemacht? Wie haben sie denn den Überfluss Gottes erlebt, ganz praktisch bei den Broten? Was würdet ihr sagen? Wie haben sie das erlebt? Haben sie erst gesagt, ich glaube, dass Gott den Überfluss hat für 5000 Leute? Was haben sie gemacht? Wozu hat Jesus sie ermutigt? Anzufangen. Er hat gesagt, jetzt geht's einfach los. Hatten die da schon den Glauben? Nee. Die haben eine Situation des Mangels gesehen. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, fang mal an. Und während sie brechen, merken sie, es reicht. Und nachdem sie gebrochen haben, sehen sie, es gibt mehr als genug. Ich will dich heute ermutigen, einfach mal anzufangen. Gibt es in deinem Leben gerade einen Konflikt, ein Problem mit jemandem, wo du sagst, da gibt es keine Lösung? Da gibt es Mangel an Lösungen. Soll es geben unter uns Menschen, oder? Jetzt könnte ich euch ermutigen und sagen, glaub doch im Überfluss Gottes, Gott hat Lösungen für dieses Problem. Ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Sondern ich glaube, es funktioniert so, dass du einfach mal anfängst, den ersten Schritt zu gehen. Und sagst, obwohl ich keine Lösung sehe für diesen Konflikt, ich glaube, dass Gott Überfluss hat und während ich es tue, finden sich neue Dinge. Es gibt Menschen, die sagen, wenn man mit 50 den Job verliert, ganz schwer über 50 noch was Neues zu finden. Schöner Glaubenssatz. Kann sein, dass du die Erfahrung schon gemacht hast. Die meisten Leute haben die Erfahrung nie gemacht, sondern die glauben es halt einfach, weil man das so sagt. Jetzt ist die Frage, glaubst du, dass Gott Überfluss hat für dich in deiner Jobsituation? Und wenn du den Glauben noch nicht hast, dann ermutige ich dich, einfach mal anzufangen. Geh mal auf die Suche. Schau mal, was sich dir unter den Weg schiebt, während du gehst. Vielleicht hast du irgendein Projekt gerade vor dir, was so mega groß erscheint. Im Studium, in der Schule, eine Doktorarbeit, was auch immer. Du kannst dir nicht vorstellen, dass es Überfluss an Ideen gibt und Überfluss an neuen Perspektiven. Fang einfach mal an. Geh los, greif dein Projekt an. Es gibt so, so viele Punkte, wo ich glaube, dass Gott uns ermutigt, während wir gehen, den Überfluss von ihm her zu entdecken. Ich habe das vor 4 Jahren, da war ich noch nicht hier angestellt, habe ich das mal ganz krass erlebt. Da kam ich hierher und es war ein Lehrabend ausgemacht und 20 Uhr sollte es losgehen und es wurde lange angekündigt. Ich weiß nicht mehr ganz genau das Thema. Ich habe die ganze Zeit überlegt, aber ich weiß es nicht mehr. Irgendwas im Alten Testament. Und ich hatte die ganze Woche daran rumgebastelt und wollte diesen Lehrabend super toll machen. Und mir ist einfach nichts Gescheites eingefallen. Und dann kam ich hierher und war schon extra früh da, war vielleicht so um 5 Uhr da. Dann bin ich da draußen spazieren gegangen auf den Wiesen und habe gebetet, die Hilfe des Herrn vom Himmel runter, bitte schenkt mir doch Ideen, ich muss den Leuten irgendwas geben. Und dann, es kam nichts. Und ich hatte irgendwie auch keine Struktur und keine Hauptaussage, ist mir nichts eingefallen, nur Mangel. Und dann kam ich irgendwann hierher und zwar 7:15 und um 7:15 tauchte Petra auf und dann sind wir hinten in das Büro, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, aber ich weiß es, und sage zu Petra, hey Petra, sorry, ich bin am Boden zerstört, ich habe heute einfach nichts. Und wir wussten, es kommen wahrscheinlich so knapp 100 Leute, das ist eine ziemlich blöde Situation. Ja. Die haben sich alle freigenommen, wir haben das wochenlang angekündigt und jetzt ist da der Prediger und er hat halt nichts. Und dann dachte ich, jetzt bin ich so gespannt, wie die Petra reagiert. Was wird sie wohl sagen? Und ich dachte, sie sagt entweder, hey, Nico, das war's, du bist gefeuert. Nein, ich dachte, sie sagt wahrscheinlich sowas wie, dann finden wir irgendeine andere Lösung, machen einfach, trinken nett Kaffee und ein bisschen Bier und dann passt schon oder so. Und dann sagte sie, warte mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass du was hast. Fang doch einfach mal an. Und dann dachte ich so, nee, das mache ich nie. Ich fange nie einfach mal an. Sondern ich habe mein Skript fertig, ich weiß, was meine Hauptaussage ist und dann habe ich ihr so ein bisschen erzählt, was ich irgendwie mir an Gedankensträngen hatte und dann sagte sie, weißt du was, jetzt stellst dich einfach mal hin und vertraust, dass während du redest, dir dieser Weg für den heutigen Abend unter die Füße geschoben wird. Da habe ich gedacht, Petra, du bist ja verrückt. Das ist ja wie, wenn du einfach so anfängst, Brot zu brechen und vertraust, dass es vielleicht reicht. Das soll ich machen, als Christ, völlig fremd. Und dann habe ich das gemacht an dem Abend und ihr habt es alle nicht gemerkt. Und es war für mich so eine wichtige Erfahrung, zu erleben, dass ich mir vorher nicht vorstellen konnte, dass es Überfluss gibt. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Es war nicht in meinem Kopf, dass die Ressourcen reichen. Das war außerhalb meiner Denkbox. Und während ich angefangen habe, habe ich gemerkt, es gibt mehr als genug Ideen. Und ich bin nach Hause gegangen und ich hatte einen Handkorb voll neuer Ideen, die ich noch nicht verbraten hatte, weil ich so viel übrig hatte. Und ich wünsche euch das heute Morgen. Ich weiß nicht, in welcher Situation du drin steckst, dass du das als Ermutigung nimmst, diese Erfahrung der Jünger. Und dass du dich fragen lässt von Jesus, verstehst du noch nicht, dass Gott ein Gott des Überflusses ist für deine Situation? Und ich wünsche dir, dass du anfängst diese Woche. Gerade an den Punkten, wo du sagst, keine Chance, da nicht. Wenn es um Geld geht, wenn es um Jobs geht, wenn es um Beziehungen geht, wenn es um Menschen geht, die wir brauchen oder wie auch immer. Ich ermutige dich einfach mit diesem Text und ich glaube, dass diese Lektion noch ein paar Mal kommt in unserem Leben. Und ich wünsche uns als Prisma, wenn die das nächste Mal kommt und einer von uns auf dem Schlauch steht, dass wir uns gegenseitig, so wie die Petra mich, ermutigen, okay? Wenn jemand in der Situation ist und zu dir sagt, hey, da geht gar nichts, gibt es leider keine Lösung. Dass du vielleicht sagst, hey, vielleicht ist der erste Schritt, dass du mal kurz vom Schlauch runtergehst. Und dann möchte ich dir eine Geschichte erzählen von den Jüngern und den Broten. Manchmal können wir das nicht selber für uns greifen und wir brauchen jemanden, der uns ermutigt. Amen? Alrighty. Dann lasst uns noch gemeinsam beten und dann singen wir noch ein Lied zusammen. Vater, ich danke dir für den Überfluss. Ich danke dir, dass es bei dir mehr als genug gibt. Ich danke dir, dass du uns in der